Amen, vielen Dank. Dürft euch setzen. Es gibt auch neue Rundbriefe von der Mission in Indien. Die liegen dort aus. Das sind die gefalteten Blätter. Dürft ihr mitnehmen. Halleluja. Möchte jetzt zum Wort für heute kommen. Und der Herr hat heute ein tolles Thema uns vorbereitet. Einblick in das Unsichtbare. Einblick in das Unsichtbare. Gibt es das? Wenn es noch unsichtbar ist, können wir es denn dann tatsächlich sehen? Es gibt eine super Geschichte in 2. Könige, Kapitel 6. Und die wollen wir lesen. Und da geht es um Elisa und seinen Diener. Elisa war ein Prophet Gottes und der hatte einen Diener. Ich weiß nicht, wie geistig er war, er war ein Jünger. Und als Jünger natürlich ist er noch am Lernen. Na? Aber mal schauen, was er zu lernen hatte. Da sandte er, das ist der König der Gegner, der Feinde, da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt und das war die Stadt, wo Elisa, der Prophet, sich aufgehalten hat. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Und da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Und das waren jetzt die Pferde und Kriegswagen von der Himmelsarmee, die er plötzlich sah. Ihm wurden die Augen geöffnet. Da war dieser Diener, der am frühen Morgen zu seinem Morgenspaziergang rausgegangen ist, freut sich an der frischen Luft, na, in der Frühe des kühlen Tages und wird überrascht, als er eine Riesenmenge von Soldaten, ein Heer um sich herum sieht. Und er weiß nicht, was die wollen, aber klar, Krieg, Feinde, Hilfe, er bekommt Angst ums Leben, mit Furcht und Erschrecken rennt er zurück ins Haus zu Elisa. Was sollen wir nur tun? Ihm steht förmlich die Todesangst auf dem Gesicht. Er war kein Krieger, er war ein Diener, er diente dem Gottesmann, er hatte keine Waffen, er könnte sich nicht wehren. Er sah schon alle dem Tode nahe. Und ist dann total überrascht, dass den Elisa das überhaupt nicht berührt. Elisa bleibt da ganz cool. Boah, was regst du dich da auf? Weißt du nicht? Es gibt doch Gottes Welt, es gibt doch hier ein ganzes Heer um uns herum. Ja, da hatte der Diener keine Ahnung davon. Der Diener Gottes, der war total unbesorgt, er war sich sicher. Er war sich sicher, dass er hier sicher ist unter dem Schutz Gottes. Was sollte ihm schon geschehen, außer dem, was Gott vorgesehen hat? Also anscheinend gibt es hier etwas zu sehen, das der Diener nicht sehen konnte. Der Diener, er sah das Heer, er sah vieles. Man könnte fast sagen, also der Diener hat auch mehr gesehen als Elisa. Elisa war ja im Haus, der andere ist rausgegangen. Mensch, Elisa, hast du nicht kapiert, was ich dir gesagt habe? Du bist hier drin am Haus, nicht? Morgens nicht? Bist du vielleicht noch müde, hast du auch noch nicht richtig aufgeschlagen, hast nicht gesehen. Ich habe was gesehen. Und der Elisa ist ganz, wenn du mir meint, ich habe aber mehr gesehen als du. Es gibt etwas zu sehen, was wir mit physischen Augen nicht zu sehen bekommen. Und das ist wichtiger. Ich brauche gar nicht alles gesehen haben, was diese Welt bietet. Noch nicht einmal, was das Weltall bietet. Es gibt etwas, das viel größer ist und viel wichtiger. Und das zu kennen, macht uns unbesorgt und sicher in unserem Leben. Und dann ist der Elisa so cool, nicht? Und Ach Herr, kannst du mal kurz mal die Augen öffnen? Kannst du mal kurz einen Einblick schenken in diese unsichtbare Welt? Und plötzlich werden dem Diener die Augen geöffnet und er sieht, was sieht er jetzt? Er sieht mehr Heerscharen, aber diesmal sahen sie anders aus. Er erkannte sie als Gottes Heerschar, als die Himmelsheerscharen, die Engel, die Milliarden von Engeln, die da, die gegenwärtig sind. Tja, Elisa wusste das irgendwie. Woher wusste er das, dass es das gibt? Er hat ja nur ganz einfach gesagt, ach ja Gott, kannst du ihm ja kurz die Augen öffnen. Er wusste also, dass sie da sind. Er wusste, dass diese Himmelsschar da ist. Hat er sie denn schon gesehen? Hat er sie denn vielleicht immer gesehen? Oder war es einfach ein Wissen aus Glauben? Ein Wissen, das gegründet ist auf den Verheißungen des Wortes Gottes. Kann es sein, dass der Prophet so weit hineingedrungen ist, dass die Verheißungen, die er kennt von Gottes Wort, dass er die Verheißungen sieht? Dass die Verheißungen für ihn so eine Realität sind, dass es für ihn ein geistliches Bild ist. Gottes Verheißungen, sie gibt es schon. Sie sind eine Realität, sie bestehen schon. Und der Diener Gottes sieht sie. Er sieht sie mit seinen geistlichen Augen. Er braucht nicht lange darüber nachdenken. Er braucht nicht erst beten, gib mir Herr eine Vision. Er braucht nicht beten, Herr, lass mich mal in den Himmel hineinschauen. Gib mir mal so eine Erfahrung in den Himmel, um zu glauben, dass es einen Himmel gibt. Gegründet auf das Wort in der Verheißung, weiß er es und sieht es aus Glauben. Und der Herr erlaubt dann Momente, wo die Augen geöffnet werden. Dieser Diener Gottes hätte auch alleine Glauben schenken können dem Worte des Elisa. Er hätte Glauben schenken können dem Worte Gottes. Jawohl, das stimmt, es ist da, die Engel Gottes sind da. Gottes Macht ist größer. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Er hätte einfach Glauben schenken können, aber Gott ist so gnädig, dass er ihm einen Einblick schenkt. Gott ist so gnädig, dass er auch dir und mir Einblicke schenkt. Ich danke Gott für Einblicke, die ich bekommen habe in dem Lauf meines Lebens. Einblicke in geistliche Dinge, in die geistliche Welt. Momente, mehrere Momente in meinem Leben, die mich getragen haben, die mich beeinflussen. Einmal gesehen, es reicht mir für immer. Ich weiß es jetzt. Wie der Herr mir ein Bild gezeigt hat von ihm als dem Gekreuzigten, wie er für mich diese Versöhnung möglich gemacht hat mit Gott dem Vater. Dieses Bild beschäftigt mich mit bis heute. Ein Bild, das ich gehabt habe von ihm, wie Gott sein Kriegsengel über diese Stadt Ager gestellt hat, in einer Übergröße. Ich sehe, wie er steht mit einem Fuß in einem Stadtteil, mit dem anderen Fuß auf dem anderen Stadtteil, mit einem Schwert gezogen und es tropft von Blut. Und ich sehe, wie das Blut tropft auf gewisse Gebiete in der Stadt Agra. Dieses Bild fing an, mein Gebet zu bestimmen, meine Fürbitte zu bestimmen, meinen Dienst zu bestimmen, weil ich weiß, ein Engel Gottes, der siegreich über der Stadt steht, Halleluja. Ich brauche nicht mehr fürchten, egal was dort geschieht. Egal, wie wir sehen, wie die Mächte der Finsternis manchmal losgelassen sind und ihren Unfug treiben in der Stadt. Ich sehe, dass ein Herr der Herren drüber wacht und steht und das Blut Jesu Christi reinigt, Halleluja, und vergibt Jesus Sünde. Und Gott möchte der Stadt vergeben für jede Sünde, die getan ist, denn dafür ist Jesu Blut vergossen. Wenn du mal so ein Bild gesehen hast, das beeinflusst dein Gebet, das beeinflusst, wenn du redest, wenn du ihn lobst, wenn du in seiner Gegenwart stehst, wenn du das Evangelium verkündigst, du weißt, dass er der Sieger dasteht. Halleluja. ein Schwert
schärfer als
ein zweischneidiges Schwert. Es ist sein Wort, das hier vorgeht. Halleluja. Und so möchte Gott uns erlauben, eine Einsicht zu bekommen in das Unsichtbare. Ich könnte noch über das eine oder andere Bild reden, wo der Herr mir die Augen geöffnet hat, gewisse Dinge zu sehen. Und ich denke, auch unter uns sind so einige andere, die so einen Einblick bekommen haben und sie auch uns berichtet haben in der Gemeinde, Zeugnis gegeben davon. Das bereichert uns, es öffnet uns die Augen. Du musst nicht unbedingt diese Heerscharen heute sehen. Durch diese Geschichte reicht es uns zu wissen, es gibt diese Heerscharen und sie sind da. Halleluja. Und du als Gläubiger, als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu darfst wissen, dass die Engel Gottes da sind. Halleluja. Sie sind da. Und Hebräer 1, Vers 14 redet auch davon. Hebräer 1, Vers 14 sagt uns nochmal ganz einfach, so ist das. Es gibt Engel. Sie sind nicht alle, dienstbare Geister? Das sind die Engel Gottes. Ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Also für dich, du darfst das Heil erben in Jesus Christus, wenn du an ihn glaubst. Und Gott hat seinen Engel bereit, dir zu dienen. Halleluja. Hier steht es, und du darfst diesem Wort Glauben schenken, es ist Wahrheit. Gott hat seine Engel auch für dich. Für dich persönlich, der dich umgibt. Du darfst sicher sein. Unbesorgt sein, wie dieser Elisa. Unbesorgt. Wenn du voller Sorgen und Furcht und Ängste bist. Ich weiß nicht, wie es dir ging diese Woche. Zu Hause, bei der Arbeit. Wenn du voller Furcht bist, wenn Sorgen dich plagen, dann ist mein Gebet heute, Gott öffne. Gott möge dir die Augen öffnen. Dass du dem Glauben schenken kannst. Ja, die Engel sind da. Du darfst diesem Wort Glauben schenken. Du brauchst nicht unbedingt ein Bild vor Augen haben. Im Glauben öffnet sich dir ein Bild. Du darfst deine Sorgen ablegen. Du darfst deine Furcht ablegen. Er steht neben dir. Viel größer. Er ist mit dir. Er sagt dir, ich bin bei dir. Er, dem alle Macht gegeben ist in Himmel und auf Erden, ist bei dir. Steh doch einmal auf. Schließ deine Augen. Wenn das dein Herzenswunsch ist, Herr, ich möchte so furchtlos werden, so unbesorgt werden. Ich möchte mich ganz in deine Hände fallen lassen. Herr, öffne mir die Augen. Der Herr möchte dir deine inneren Augen öffnen, dass du jetzt sehen kannst, wie er mächtig dasteht. Wie er sein Diener dir gesandt hat und mächtig dasteht, um dich umgibt. Deine Sorge, du kannst sie jetzt ihm abladen. Er nimmt sie und wirft sie hinweg. Jesus sagt, wirf alle deine Sorgen auf mich, ich sorge für dich. Gib's ihm, er ist der Große, er ist der Starke, er ist der Mächtige. Gib ihm jetzt deine Sorgen. Gib sie mir in deine Hände. Vater, ich danke dir. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, jetzt öffne uns die Augen. Dass wir dich sehen in deiner Größe, in deiner Liebe. Wie du uns zu Hilfe bist, für uns kämpfst, unsere Lasten auf dich nimmst. Der Herr möge dir jetzt die Augen öffnen, dass du ihn sehen kannst. Nimm es jetzt im Glauben an.
Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Wer von euch hat in diesem Moment geistlich tatsächlich auch etwas sehen dürfen? Sei jemand, der dieses Zeugnis geben kann. Jawohl, ich habe etwas gesehen. Gott hat mir meine Augen geöffnet. Na, ist da jemand, der jetzt dieses Zeugnis gleich geben kann? Hast du gemerkt, wie deine inneren Augen geöffnet waren und du im Glauben etwas packen konntest? Ja? Amen. Schön, schön, wunderbar. Amen. Hat noch jemand etwas gesehen? Dankeschön. Okay, dann dürft ihr euch wieder setzen. Das ist eine geistliche Realität und in dieser geistlichen Realität dürfen wir leben. Durch die Verheißungen Gottes, durch die Bibel, die wir lesen, das Wort Gottes, gibt es ein Wissen und ein Erkennen der geistlichen Welt. Und diese geistliche Welt ist Realität, so wie auch die Gegenwart der Engel. Was bringt es uns, wenn wir das Wort Gottes lesen? Die Bibel sagt also nicht nur lesen, sondern auch nachsinnen. Dieses Nachsinnen bringt uns hinein, nicht nur in geistliches Wissen, sondern geistliches Erkennen, wo dir mehr und mehr die Augen geöffnet werden. Lies das Wort Gottes. Und du wirst mehr und mehr Gott sehen, seine Welt sehen. Sie wird für dich mehr und mehr eine Realität werden. Nimm dir Zeit und sinne über das Wort Gottes nach. Nimm dir Zeit nachzudenken. Du brauchst nicht große Abschnitte lesen, aber wenn du kleine Abschnitte liest und nimmst dir dann Zeit, darüber nachzudenken, übst du dich, geistlich zu sehen. Lobpreis ist ein anderer, sehr wichtiger Weg, hineinzukommen in die Gegenwart Gottes, um Gott zu erleben, Gott zu sehen. Übe dich darin, nicht nur gerade Lieder vom Text runter zu singen, sondern tiefer einzudringen. Sag, Herr, ich möchte dich darin sehen. Die Worte, sie von Herzen durchzusingen, durchzuspüren. Gott will dir die Augen öffnen. Für eine Welt, die es gibt. Eine geistliche Welt soll für dich visualisiert werden. Das wäre eine geistliche Schau. Und dein Glaube bricht durch in eine geistliche Schau. Dass dein Glaube nicht mehr nur da oben ist, dass dein Glaube nicht nur gerade Kopfwissen ist, sondern dass es eine Herzenssache wird. Vom Herzen darfst du sehen. Deine Augen, die mit denen du sehen wirst, diese geistigen Augen sind Herzensaugen. Mit deinem Herzen sollst du ihn sehen. Mit deinem Herzen sollst du die Welt Gottes sehen können. Ein Anblick des Unsichtbaren soll dann dein Lebensstil werden. Genau das war es nämlich für den Elisa. Für ihn wurde es ein Lebensstil. Er fühlte sich zu Hause in dieser unsichtbaren Welt. Für ihn war es auch nichts Besonderes, als dann der Elisa, der Diener gesagt hat, boah, ich sehe da, Mensch, was ich sehe, und Riesenherrscher, die ganzen Berge sind voll. Ne? Er war total begeistert von dieser Schau, die er plötzlich bekommen hat. Auch das hat den Elisa ruhig gelassen. Er kannte das ja schon. Das war nichts Besonderes für ihn. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, wo auch Jünger Jesu waren, denen die Augen plötzlich geöffnet waren. Auf dem Berg der Verklärung. Es ging um Jesus. Jesus hat diese drei Jünger mit sich genommen auf diesen hohen Berg. Sie waren im Gebet und Jesus wurde verklärt. Seine Kleider wurden so weiß wie Schnee. Ein strahlendes Licht, richtig blendend für die drei Jünger, die plötzlich gesehen haben, wie mit Jesus sich unterhält Elia und Moses. Ihnen waren die Augen geöffnet. Sie haben etwas Geistliches gesehen, wie Jesus in der geistlichen Ebene sich mit Dienern Gottes der Vergangenheit unterhält. Ihre Augen waren geöffnet in etwas, was sie nie gesehen haben. Sie waren begeistert. Sie waren ganz hin und weg. Und Mensch, was, boah, gleich hier bleiben und Hütten bauen und was sie alles für Ideen hatten. Das hatte Jesus eigentlich relativ in Ruhe gelassen. Für Jesus war das normale Welt. Er war zu Hause in dieser Welt, in dieser geistigen Welt. Er hatte sich immer wieder mit dem Vater getroffen und unterhalten. Und Jesus konnte sagen, was ich von dem Vater sehe, das tue ich. Was ich von dem Vater höre, das tue ich, das rede ich. Für ihn war es eine normale Welt, in der geistigen Welt zu sehen, zu leben, zu hören. Ist das möglich? Ist es möglich, dass wir hier auf Erden so einen Zugang haben in eine geistliche Welt, dass es für uns normal wird? Für Elisa wurde es normal. Er lebte mit diesem Anblick des Unsichtbaren. Und wisst ihr, das Alte Testament gibt uns Beispiele von Leuten, die darin gelebt haben. Heute im Neuen Testament, wo der Heilige Geist ausgegossen ist auf die ganze Menschheit und alle, die Jesus Christus angenommen haben, dürfen vom Heiligen Geist erfüllt sein und mitgenommen werden in diese geistliche Welt. Epheser 2, Vers 6 macht es ganz klar. Mit Jesus sind wir gesetzt in geistliche Örter. Mit ihm sind wir auch aufgestanden und hineingekommen in ein neues Leben. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Da sind wir. Da gehören wir hin. Wir gehören in diese geistige Welt, so sehr wir auch mit beiden Beinen hier auf der Erde sind, sind wir auch Teil einer geistigen Welt. Es darf für uns normal werden, in dem Unsichtbaren zu leben, als es ist normal für uns. Abraham, über Abraham war die Rede und ich denke, Daniel hat das letzte Woche angesprochen, Hebräer 11 zum Beispiel. Abraham lebte in einer Erwartung, Hebräer 11, 9 bis 10, Abraham lebte in einer Erwartung, er wusste, es gibt eine Stadt, es gibt eine ewige Stadt. Und er wusste, da gehört er hin. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gottes, eine ewige Stadt. Aber bis heute warten wir auf den Tag, dass es sich offenbart. Abraham lebte schon mit dieser Verheißung und Erwartung, dass in dieses Leben hier auf Erden mit all den Schwierigkeiten, Problemen und so weiter nicht groß berührt hat. Da geht man hindurch. Ich habe doch ich gehöre woanders hin. Ich bin Mitbürger einer Himmelsstadt. Gott hat etwas viel Größeres für uns. Hier, das ist doch nur ein Durchgehen. Wir brauchen uns deshalb nicht so groß aufregen. Wir dürfen mit einer Sicherheit durch diese Welt hindurchgehen. Epheser 2, Vers 19 sagt uns dann im Neuen Testament, wir sind Mitbürger einer Himmelsstadt. Da gehören wir hin. Wir sind nicht mehr, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr gehört in Gottes Haus. Ihr gehört in Gottes Welt. Wenn Gott im Himmel wohnt, dann gehören wir dahin. Wir sind seine Hausgenossen. Da gehören wir hin. Dann verändert sich unser Verhalten. Wir verhalten uns als Himmelsbürger. Wir verhalten uns in einem Leben ohne Furcht, ohne Sorge. Weil wir wissen, wo wir hingehören. Wir wissen, wer unser König ist, wer unser Herr ist. Und dass er Herr der Herren ist. Und dass ihm alle Macht gegeben ist. im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Alles ist ihm gegeben und wir gehören zu ihm. Halleluja. Wir sind total geborgen in ihm. Wir möchten in diesem ständig leben und da wollen wir uns darin üben. Ja, die Verheißung ist schon heute Realität. Verheißungen sind sichtbare Zustände in der geistlichen Welt. Da gibt es die Geschichte von Moses. Gott hat ihm ein Bild gezeigt von der Stiftshütte. Er sah die Stiftshütte. Er sah, wie sie besteht in der geistlichen Welt, in der Himmelswelt. Und dann sollte er diese Stiftshütte bauen lassen, dass sie in dieser Stiftshütte dann ihre Gottesdienste feiern. Er sah sie, wie sie besteht in der geistlichen Welt. Und er hat sie dann praktisch nachgebaut. Sie besteht in der Himmelswelt. Und der Hebräerbrief redet davon, von dieser Stiftshütte. Sie ist da in der Himmelswelt und wir dürfen heute in dieser Stiftshütte den Herrn anbeten. Halleluja. Und während wir hier Anbetung machen, gehen wir ein in diese Stiftshütte in der Himmelswelt und anbeten Gott und kommen vor diese Herrlichkeit Gottes. Dürfen wir eintreten. Und der Hebräerbrief lädt uns ein. So lasst uns nun hinzutreten mit Freimut. Halleluja. Jedes Mal, wenn du hier anfängst und vor dem Herrn in Anbetung stehst, dann trittst du hinein in diese Stiftshütte in der Himmelswelt. Halleluja. Sie besteht. Sie ist da. Gläubige haben Zugang dazu. Was brauchen wir also? Wir brauchen geöffnete Augen. Der Elisa hat zu gebetet, Herr, öffne ihm doch die Augen. Fällt mir ein, dass auch der Hiob davon gesprochen hat, dass ihm die Augen geöffnet wurden. Wie wurden ihm die Augen geöffnet? Hiob, das war der Mann, der unheimlich leiden musste. Einmal reich gewesen und alles war wunderbar in seinem Leben gelaufen und plötzlich ein Schlag auf den anderen. Und innerhalb kürzester Zeit hat er nicht nur seinen ganzen Besitz verloren, auch seine Kinder verloren, zum Schluss seine Gesundheit verloren und er wurde zum Leidensmann. Und doch war er ein gerechter und gottesfürchtiger und ein Anbeter Gottes. Das hat ihm dann jeder absprechen wollen. Du bist ein sündiger Mensch, bei dir stimmt's nicht. Gott straft dich und so weiter. Er hat aber daran festgehalten an seinem Herrn, an seinem Gott und hat gewartet, dass sich doch Gott irgendwie offenbaren wird. Er hat an ihm geglaubt und er hat immer wieder Zeugnis gegeben von ihm, dem Unsichtbaren. Und dann am Ende seines Leidens, lange Diskussion mit seinen Freunden, mit Menschen auf der Erde, die versuchen, das Ganze religiös und philosophisch irgendwie anzugehen und Antworten zu finden. Aber die Antwort liegt in ihm selbst, in Gott selbst. Wenn er sich offenbart, dann schweigen alle Menschen auf der Erde. Halleluja. Und Hiob sagt am Ende seines Lebens, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Steht in Hiob 42, Vers 5. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Gott möchte uns dahin führen, bis wir mit unseren inneren Augen ihn sehen können. Der Hiob durfte durch diesen Leidensweg hindurch einen Einblick bekommen zu Gott selbst. Und er kommt dann zu einer fantastischen Überzeugung. Vom Hörensagen habe ich von dir vernommen. Das ist also noch nicht viel. Aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Und du sollst Augenzeuge werden von Gott selbst. Das hat selbst den Hiob dann zur Stille, zur Ruhe gebracht. Selbst dann hatte er kein Wort mehr, kein Argument mehr, keine Rechtfertigung mehr. Es hat ihn einfach stille gemacht. Wenn Gott sich offenbart, wenn Gott sich zeigt, wenn dir die Augen geöffnet werden, dann schweigt alles andere. Dann brauchst du nichts mehr sagen. Wenn Gott sich zeigt, Da wollen wir leben. Herr, öffne uns die Augen. Öffne mir die Augen. Wie kommen wir da rein? Man wünscht sich, dass es alles so plötzlich geht. Auch im Alten Testament wird uns ein Weg gezeigt. Und das wollen wir sehen im Hesekiel Kapitel 36. Und da geht es um den Fluss des Geistes. Hesekiel 36, da ist es der Hesekiel, ein Prophet Gottes, der eine Schau bekommt vom Tempel Gottes. Und aus dem Tempel Gottes fließt ein Strom. Und du Menschensohn, Weissag über die Berge Israels und sprich, Berge Israels, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Weil der Feind über euch sagt, haha, und die ewigen Höhen, sie sind uns zum Besitz geworden. Haben wir die richtige Bibelstelle jetzt? Oder habe ich was Falsches? Was kommt als nächster Vers? Nee. Wer hilft mir? Es ist nicht Kapitel 36, sondern? Es ist 37? 37, okay. Machen wir 37, dann wird es hinhauen. Und die Hand des Herrn kam über mich. Und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gemeine. Nein. Es tut mir leid, also wie kann man das so falsch aufschreiben? Nicht? Hesekiel 47, diese Schau, wo er diesen Fluss sieht, wie er vom Tempel Gottes hervorfließt. Jetzt machen wir noch Hesekiel 47. Vielen, vielen Dank. Ja, damals, ne? Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses. Und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus und durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herum gehen zum äußeren Tor auf dem Weg, der sie nach Osten wendet, und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Meschen in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen. Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen. Ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden konnte. Und dann der nächste Vers, dann sagt er, siehst du das? Was lernst du davon? Der Fluss des Heiligen Geistes. Da wird er reingeführt, zuerst mal knöcheltief. Und er sollte hindurchgehen. Hast du das gesehen, Menschensohn? Hast du das gesehen? Wir wollen uns das anschauen. Und wir wollen davon lernen. Hast du das gesehen? Es gibt einen Weg, hineinzukommen in den Fluss des Heiligen Geistes, bis du ganz darin schwimmst. Bis du ganz in der Materie lebst und der Materie vertraust, dass sie dich trägt. So wie beim Schwimmen, du es gelernt hast, die Materie Wasser trägt dich ja eigentlich. Du musst nicht untergehen. Und wer das Schwimmen gelernt hat, merkt nach einer Weile, wenn man sich geübt hat darin, es wird ja immer einfacher. Man muss gar nicht mehr so viel arbeiten, sich da oben zu halten. Es trägt mich. Und so dürfen wir lernen, uns in der geistigen Welt, uns im Heiligen Geist zu bewegen. Und es wird für uns eine vertraute Materie. Man fühlt sich zu Hause. Jeder, der schwimmen gelernt hat, hat kein Problem, ins Wasser zu springen. Ich kann ja schwimmen. Du hast keine Sorge mehr. Und so soll es mit dir sein, dass du mit dem Geistigen so umgehen kannst, dass es dir keine Panik mehr macht, sondern dass du dich wohlfühlst darin. Dass du darin schwimmen kannst, darin laben kannst. Aber es fängt damit an, diese Materie kennenzulernen, diese geistliche Welt kennenzulernen. So wird der Prophet hier hereingeführt, in dieses Wasser erstmal knöcheltief. Lern das Wasser kennen. Ich habe das in Indien gesehen, wie wenn Menschen ans Meer gehen. Also Inder haben einfach nicht diese Möglichkeit, das Schwimmen zu lernen. Da musst du schon in eine teure Schule gehen, wo dann tatsächlich ein Schwimmbad mit dazugehört. Aber da zahlst du ein ordentliches Geld dazu. Das heißt, das Schwimmen wird nicht so einfach gelernt. Die in den Dörfern wohnen, nicht wahr? Die bringen sich das irgendwie bei und springen in den See rein und einer bringt es dem anderen bei. Aber es ist nicht etwas, was zu dem normalen Leben eines Inders gehört. Und wenn sie dann zum Meer kommen und die Angst vor den Wellen und so weiter, da sollst du sehen, ne? Angezogen von oben bis unten und dann gehen sie rein in das Wasser, noch so knöcheltief und dann und ein bisschen tiefer rein, Hilfe, nicht wahr? Und die Wellen, und oh nein, Hilfe, da könnte was passieren. Und da sollst du die Mütter hören, wenn die Kinder ein bisschen weiter rein, und oh nein, Hilfe, Hilfe, du weißt so, was nicht alles passieren wird und so weiter. Nicht? Und als ich dann dahin kam, nicht, und schwimmen wollte, ach du liebe Zeit, ne? Meine Frau kannte das eben nicht, ne? Nein, Hilfe und verbieten, nein, und die Wellen und oh nein, und das ist ja schrecklich. Nicht? Wie kannst du nur in diesen Wellen schwimmen? Ja, das sind dann die Garten, du, und die passen auf und lassen keinen ins Wasser rein, du. Und Mensch, die werden ja alle weggeschwemmt und so, ne? Weil sie die Materie nicht kennen. Und so haben wir dann manchmal auch Angst vor den geistlichen Dingen. Du brauchst aber keine Angst haben. Mach deine Schritte. Lerne die Materie kennen. Keiner fordert heraus, dass du dich sofort reinschubst und sofort schwimmen. Nein, du darfst den Heiligen Geist kennenlernen. Du darfst die geistlichen Sachen kennenlernen. Schritt für Schritt. Knöcheltief, knietief, hüftetief. Trau dich rein. Die Geschichte zeigt uns, dass es Gott möchte, dass du hinkommst bis zum Schwimmen. Geh weiter. Nochmal 1000 Ellen weiter. Nochmal 1000 Ellen weiter. In deinem geistigen Leben, in deinem Leben mit Jesus, sollst du weitere Schritte machen. Geh weiter. Geh tiefer. Erlebe mehr. Es gibt noch mehr für dich. 1000 Ellen, das ist ein bisschen zu laufen, ne? Nein, du brauchst auch nicht alles auf einmal erfahren. Geh deinen Weg, geh deinen Lebensweg. Aber mit einer Hoffnung, es gibt mehr für mich. Ich darf tiefer rein, ich darf mehr erleben mit Gott. Gott wird mir mehr zeigen. Ich darf mehr von seinen Verheißungen erleben, mehr von seinen Wundern sehen. Aber oft ist es so, dass wir, wenn wir dann schon geistige Erlebnisse gemacht haben, dass wir sagen, boah, das ist klasse, und man hält sich darum und sagt, das ist alles. Das ist ja gut genug. Und dann irgendwann, dann hört man ein Zeugnis von jemandem. Ja, warum erlebt er mehr wie ich? Warum funktioniert das bei ihm und bei mir nicht? Und der Herr lädt dich ein. Geh doch weiter. Mach du auch mehr Erfahrungen. Was wäre so ein Knöcheltief? Es gibt gewisse Wege, wie wir das anschauen können. Zum Beispiel in deinem Zeugnisdienst. Na? Du willst Zeuge Jesu sein. Na? Knöcheltief heißt, gelegentlich nimmst du irgendwann eine Situation, wo, oh, jetzt könnte ich was von Jesus sagen. Und du packst den Mut irgendwie und bist ein Zeuge von dem, was du glaubst. So gelegentlich ein Zeuge Jesus. Da würde ich sagen, knöcheltief. Wie wäre es knietief? Das ist dann, wenn du dir ganz bewusst bist, wenn du schon außer Haus gehst, ich möchte heute ein Zeuge Jesus sein. Und du nimmst die Möglichkeit beim Schopf und sagst, ich werde heute und ich werde in diesem Moment, ich werde etwas von Jesus sagen. Dann bist du schon knietief drin. Was wäre hüftetief? Wenn du sagst, ich möchte Menschen zu Jesus führen. Nicht nur, dass du gerade mal jemand was weitergesagt hast von deinem Glauben, sondern dem anderen anbietest. Du kannst das haben, auch du kannst beten. Und nimm doch Jesus an und er verändert dein Leben. Du führst Menschen zu Jesus und du fängst an, für sie zu beten. Aber was wäre es, zu schwimmen? Wenn du in deinem Zeugnisdienst schwimmen tust, dann rechnest du mit dem übernatürlichen Angreifen Gottes gerade dann. Dann wäre es so wie beim Petrus, dieser Lahme auf der Straße, wo er sagt im Namen Jesus, steh auf. Er rechnet damit, dass die Gegenwart Gottes, dass die Wunderkraft Gottes so gegenwärtig ist, genau dann. Die Bibel redet davon, dass es nachfolgende Zeichen gibt. Und als sie rausgingen und predigten das Evangelium, Gott bestätigte das durch nachfolgende Zeichen. Das wäre Schwimmen im Heiligen Geist. Schwimmen in dem Evangelisieren. Für dich ist es so gewöhnlich und normal geworden. Du kannst schon gar nicht mehr anders, als für jemanden zu beten. Du kannst schon gar nicht mehr anders zu erwarten, wenn jemand dir begegnet. Hey, Gott wird dir jetzt begegnen und deine Situation verändern. Ja, und dann bist du ein wunderbarer Zeuge Jesu. Und du darfst weitergehen, bis du schwimmen tust in dieser Materie. Wo du so überzeugt bist von Jesus, du kannst gar nicht mehr anders, als von ihm zu erzählen. Jesus sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Er kann gar nicht mehr anders. Er ist jeden Tag so in Verbindung mit Gott, dem Vater. Er sieht wunderbare Dinge im Geistlichen, wie sie sich offenbaren. Und er kann nicht mehr anders als genau das tun. Er lässt sich dann nicht mehr groß beeindrucken, auch wenn jemand dämonenbesessen ist und sich so gebiert, als würde er Jesus jetzt umbringen wollen. Jesus berührt das gar nicht. Er sieht schon im Geiste, ey, der wird frei werden. Den wird's hinhauen. Der wird wieder normal werden. Er sieht das und deshalb ist er unbekümmert vor dieser Situation. So darfst du dich wohlfühlen im Heiligen Geist. Dass auch wenn Menschen dann gegen dich sind und dich verböhnen und auslachen, du weißt in deinem Herzen was anderes. Auch im Prophetischen kannst du erleben, tiefer zu gehen. Du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist und fängst an, Zungen zu reden. Das würde ich sagen, das ist knöcheltief. Das ist der Anfang, den Heiligen Geist kennenzulernen. Rede in Zungen, rede mehr in Zungen. Der Herr möchte dich weiterführen. Wie wäre das, ein prophetisches Wort? Gelegentlich dazu, was zu erkennen, von Gott etwas zu sehen, ein Bild zu haben und du gibst dieses Wort weiter. Gelegentlich. Das wäre vielleicht knietief. Was wäre dann hüftetief? Das wäre dann, wenn du ganz bewusst, du gehst in eine Versammlung, gehst in den Hauskreis, du bist im Gebet, um ganz bewusst zu sagen, Herr, ich möchte ein prophetisches Wort mit dem dienen. Du erwartest es, dass Gott zu dir redet und dass er dir ein Wort offenbart, dass dir eine Vision offenbart und du dienst damit. Das wäre hüftetief. Und du denkst, wow, das ist es. Ja, genau, so ist es. Prophetisch dienen, jawohl. Jeder Hauskreis, ich erwarte Gott und dann schenkt Gott was und ich rede das und fühlst dich gut. Boah, das ist es. Und der Heilige Geist sagt, nochmal 1000 Ellen weiter. Es gibt noch mehr. Was wäre das? Im Heiligen Geist zu leben, dass dein prophetisches Reden und Handeln zu jeder Zeit stattfindet. Jesus sagt, ich rede das, was ich vom Vater höre. Es ist ein ständiger Fluss. Hören, reden, hören, reden, hören, reden. Jesus sah sogar geistliche Dinge, er sah geistliche Wahrheiten, er erkannte das. Die Bibel sagt, er wusste, was die anderen denken. Er wusste, was die anderen so sich überlegten oder diskutierten, obwohl keiner was gesagt hat. Er wusste das, er sah das. Er lebte darin, in diesem prophetischen Hören. Wow. Wow, das sind Ebenen, die für mich noch zu erreichen sind. Ja? Ich rede von Dingen, wo ich selber noch hin möchte. In dieses Schwimmen. Und ich möchte ganz toll da drin schwimmen. Ich schwimme gern. Ja, auch im Beten können wir das erleben. Kannst du beten? Du fängst knöcheltief an. Ich finde Beten eine ganz tolle Sache. Und ich möchte, dass jeder Christ das Beten lernt. Denn durch das Beten kannst du selbst Gott erleben. Halleluja. Und keiner muss für dich beten. Du musst nicht die Gebete anderer beten, sondern es springt von deinem Herzen. Wenn du betest, fang an, für andere zu beten. Ein Gebetsanliegen einer anderen Person, ein Problem einer anderen Person, eine Krankheit einer anderen Person. Nimm sie und sag, ich bringe sie zum Herrn. Ich bete dafür. Das würde ich sagen, ist knöcheltief. Nicht nur für dich selber beten, sondern fang an, für eine andere Person zu beten. Bring ein Gebetsanliegen vor den Herrn. Das ist aber nur knöcheltief. Du darfst auch im Gebet und in der Fürbitte weiter durchdringen. Knietief wäre dann, wenn du für andere eine Bürde verspürst, wenn du für sie betest. Wenn es dir plötzlich an Druck macht, boah, wie der leidet. Ich habe jetzt heute Abend von Mahesh erzählt und du spürst eine Bürde, ja, für diesen Bruder, für diesen Pastor und was er da durchgeht und du bringst es jetzt mit einer Bürde vor den Herrn. Da verändert sich vielleicht auch dein Reden, deine Sprache oder dein Volumen oder deine Inbrunst verändert sich natürlich dann beim Beten, wenn du eine gewisse Bürde dafür verspürst. Was wäre Hüftetief in deiner Fürbitte? Das wäre dann, wenn du mit einer Hingabe und mit einem Schmerz für das Volk und für das Land beten kannst. Es sind nicht nur Einzelpersonen. Du bekommst plötzlich einen Schmerz. Mensch, ich sehe mein Land, wie es in der Sünde ist. Du hörst die Nachrichten und es bedrückt dich, was alles los ist. Und du bringst diesen Schmerz vor Gott her. Ich stehe ein für mein Land. Und mittlerweile denkst du, boah, jawohl, ich bin schon richtig drin in der Fürbitte, ne? Und da werden deine Gebetszeiten automatisch länger, weil dich gewisse Dinge einfach beschäftigen und du musst sie vor Gott bringen, ne? Plötzlich hörst du Nachrichten oder liest die Zeitung mit anderen Augen. Du denkst, Mensch, da muss man dafür beten. Das ist jetzt nicht nur ein bisschen Zeitung lesen oder so. Boah, du bringst das Land vor den Herrn. Was wäre Schwimmen in deiner Fürbitte? Was wäre dann, wenn du einen geistlichen Kampf aufnimmst und Siege in der geistlichen Ebene erringen tust? Das wäre Schwimmen in dieser Materie der Fürbitte. Denk doch an den Moses. Moses, wie er das Volk Israel aus Ägypten geführt hatte und ist durch diese Wüste gewandert und da kamen auch Feinde und da war dieser Feind mit seinem ganzen Heer, das das Volk Israel angegriffen hatte. Josua war der Kommandant und hat die Krieger des Volkes Israel in den Krieg geführt. Was tat Moses? Moses stand auf dem Berg und tat Fürbitte. Er hatte einen geistlichen Kampf, während Josua diesen physischen Kampf hatte. Und diesen geistlichen Kampf hat er da gekämpft. Und während er seine Hände hob und diesem geistlichen Kampf stand, hat er einen Sieg errungen, den sie dann physisch auf Erden erleben durfte. Als er schwach wurde, und das ist dann das interessante Bild, als er schwach wurde und seine Hände gingen nach unten, und dann hat sich plötzlich dieser Kampf gewendet. Nein, er musste weiterhin in dieser Fürbitte, in diesem geistigen Kampf stehen, bis der Kampf gewonnen war. Und seine Gebete waren dazu wichtig. Ein wunderbarer Einblick, wie wir in unserer Fürbitte, in dieser geistigen Welt stehen können, durchringen können und den Sieg erringen. Den Sieg erringen. Denkt an den Elia. Diese Trockenheit im Land über 3,5 Jahre und dann ist er auf den Knien und wie Geburtswehen betet er für diesen Regen, dass er kommt. Keine Wolke am Himmel, die Sonne brennt und wie mit Geburtswehen bringt er es hervor, diesen Regen übers Land und eine kleine Wolke kommt vor und er sieht diesen Regen schon. Und es kommt ein massiver Regen dann über das Land. Und dann möchte ich mit Daniel abschließen. Daniel, der ins Fasten ging, damit die Verheißung Gottes für sein Volk in Erfüllung geht. 3 Wochen lang ist er im Fasten und dann öffnet sich der Himmel für ihn und der Engel Gottes kommt zu ihm und lässt ihn einsehen, dass während er in seiner Fürbitte einen geistlichen Kampf durchgerungen hat, ist in den Himmelsatmosphären ein geistlicher Kampf stattgefunden, den die Armee Gottes gewonnen hat. Halleluja. Da gab es heftige Widerstände und Gott möchte uns einladen, mit durchzuringen, dass geistliche Kämpfe gewonnen werden und auf Erden sich das offenbart, damit die Verheißungen Gottes
in Erfüllung gehen. Halleluja. Wir werden nächste Woche in Fasten gehen mit der Gemeinde. Und ich möchte dich dazu einladen. Gott möchte dich hineinnehmen in die Tiefe. Gott möchte dich hineinnehmen, dass deine Augen geöffnet werden und du darfst es erwarten. Du gehst ins Fasten und Gott will dich weiter hineinnehmen. Wo bist du heute in deinem Gebet? Bist du knöcheltief? Bist du knietief? Wo bist du in deinen geistlichen Erfahrungen, in deinem prophetischen? Du darfst den Geist und seine Erfülle erfahren. Du darfst auch im prophetischen weiter tiefer gehen. Erwarte das nächste Woche, wenn du ins Gebet und Fasten gehst, dass Gott dich weiter und tiefer hineinnimmt. Er will dir die Augen mehr und mehr öffnen, bis du zum Schwimmen kommst. Und ich bin fest überzeugt, wenn wir nächste Woche in dieses Fasten gehen, dass der Herr dich auch tiefer hineinnimmt und dein Zeugnisdienst und dein Bekennen von Jesus, dass auch da du neue Offenbarungen erleben darfst, wie es für dich eine Freude sein wird, ein Zeuge Jesu zu werden. Lass uns aufstehen. Ich darf das Lobpreisteam nach vorne bitten. Erwarte. Erwarte, dass Gott dir die Augen öffnet. Möchtest du wirklich, möchtest du tiefer hineingehen? Möchtest du heute sagen, Herr, ich möchte mehr von dir. Ich möchte mehr von dir. Möchtest du heute beten, Herr, öffne mir die Augen. Es gibt ein Lied, das ich sehr gerne gesungen habe. Öffne mir die Augen, Herr, dass ich sehe. Dass ich sehe. Dass ich deine Welt sehe. Ist das sein Gebet? Lass uns die Augen schließen, lass in die Anbetung gehen. Es gibt so manches, das uns abhalten will. Die Welt will uns abhalten. Sorgen wollen uns abhalten. Die materielle Welt will uns abhalten. Manchmal will uns die Welt überreden, ach, das mit dem Glauben. Ne? Dinge wollen uns zurückziehen. Du darfst jetzt diese Ketten ablegen. Dinge, die dich abhalten. Und darfst heute sagen, Herr, öffne meine Augen. Ich erwarte, dass du mich tiefer reinnimmst. Ich bin bereit, in den Fluss einzutreten. Ich bin bereit, weitere Schritte zu tun. Alles, was ich bis jetzt erlebt habe, ich weiß, es gibt mehr.